ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Max Bauer und wir wollen heute einmal über uns selber sprechen, über unsere Arbeit als JustizreporterInnen. Diese Arbeit, die kann manchmal ganz schön viel werden, kann auch manchmal hektisch sein. Wir müssen unglaublich viel arbeiten, kann ich jetzt einfach mal sagen. Wir müssen Gerichtsentscheidungen lesen, die manchmal mehrere hundert Seiten lang sind. Wir müssen auch die Agentur natürlich im Blick haben, die Newsseiten im Netz. Wir hetzen her und hin, manchmal zwischen Gerichtsverhandlungen und Studios, zwischen Radio- und Fernsehstudios in unserem Fall. Wir telefonieren auch unglaublich viel mit Klägerinnen und Klägern, mit ExpertInnen, mit Professorinnen und Pressesprechern. Wir müssen natürlich auf dem Laufenden bleiben, was die aktuellen Entscheidungen angeht, auch von obersten europäischen Gerichten, also nicht nur von deutschen Gerichten. Wir lesen sogar manchmal Fachzeitschriften, sogar regelmäßig, um zu sehen, was sich auch ändert in der Rechtsprechung und eben auch in der Gesetzgebung. Und wir müssen natürlich den ganzen Tag eigentlich unseres Reporterlebens erklären, was eben die Urteile, die meistens ja doch in Spezialistensprache abgefasst sind, was diese Urteile und Gesetzestexte für Menschen im Alltag bedeuten. Ja, und solange sich dieses Reporterrad, dieses Hamsterrad, könnte man auch sagen, dreht, bleibt eigentlich wenig Zeit, mal innezuhalten und nachzudenken über das, was wir eigentlich hier tun den ganzen Tag. Auch über die Grundsätze vielleicht unseres eigenen Berufs und auch darüber, warum wir das eigentlich machen und auch sehr gerne machen. Und genau das wollen wir heute tun in unserem Podcast und ich begrüße meinen Kollegen Klaus Hempel.
Hallihallo und wir wollen reden darüber mit Gigi Deppe. Seit langer Zeit bei uns in der Abteilung in der Redaktion, lange Zeit Fernsehjournalistin, als Radiojournalistin begonnen, dann als Fernsehjournalistin gearbeitet, also multimedial aufgestellt. Sie war jetzt die vergangenen Jahre lange Redaktionsleiterin bei uns, verantwortlich für die Hörfunkredaktion, den Hörfunkbereich. Gigi, du hast sehr, sehr lange gearbeitet und du wirst dich jetzt in den Unruhestand verabschieden. Das ist auch ein Aufhänger dieser Folge des Podcasts. Und wir wollen mit dir darüber reden, was du alles so erlebt hast.
Ich will mal kurz unterbrechen. Es ist ganz toll, dass ihr das macht. Ich freue mich sehr. Wobei es ja völlig unjournalistisch ist, über sich selber zu reden, ne? Eigentlich ist es ein No-Go.
Total.
Wir strapazieren jetzt mal die Zuhörenden und machen es trotzdem. Ich fühle mich trotzdem sehr geschmeichelt. Und ich denke, wir können auch allerhand erzählen, was für Leute, die draußen sind, außerhalb dieses Studios, wirklich sehr interessant ist.
Solange wir nicht Richter und Henker in einem sind, ist alles gut, glaube ich.
Okay.
Also herzlich willkommen, Gigi, in diesem Podcast, in dem wir über uns und vor allem über dich und deine Arbeitserfahrung reden wollen. Und meine erste Frage wäre gleich, du hast ja bis zur letzten Woche quasi durchgearbeitet. Du hast noch letzte Woche aktuell berichtet für den Hörfunk vom Bundesverfassungsgericht. Da ging es um eine Entscheidung über den Rechtsstatus von Geflüchteten, wie es ist mit geflüchteten Heimen, ob die durchsucht werden dürfen und unter welchen Voraussetzungen. Sag mal genau, worum ging es da und was hat dich da an dieser Berichterstattung begeistert?
Ja, die Frage war eigentlich, braucht es einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss? Muss die Polizei, wenn sie in so ein kleines Zimmer geht, braucht sie auch dafür eine richterliche Genehmigung quasi? Und das fand ich einfach intellektuell schon sehr interessant, weil es ja auch Auswirkungen hat für uns alle. Inwieweit ist unsere Wohnung geschützt? Was ist eigentlich eine Wohnung? Und wie weit reicht der Schutzbereich? Und das Verfassungsgericht sagt, möglichst weit. Ja, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir dieses Grundrecht hochhalten. Also auch für so ein kleines Zimmer, was einem ja sofort einleuchtet, wenn man an weibliche Geflüchtete denkt, nicht, die eben oft sich auch schützen müssen, die müssen sich wirklich zurückziehen können. Also insofern, das war eins von ganz vielen Urteilen, die mich begeistert und beschäftigt haben. Und natürlich ist da auch die Frage, dass man es transportiert nach außen, welche wichtigen Folgen hätte es, wenn es anders ausgegangen wäre, wie auch immer. Also da gibt es viel zu transportieren und viel zu durchdenken.
An so einem Tag muss man ja sehr schnell arbeiten. Also die Entscheidung kommt reingerauscht und dann bleibt ja gar nicht so viel Zeit, das abzubilden. Also die Hörfunkwellen beispielsweise, die warten dann auf deinen Beitrag. Der wird dann auch zu einer bestimmten Uhrzeit angekündigt. Und das ist ja eigentlich auch so unser Daily Job. Also ich sage immer aktuell und schnell und on time berichten. Ist es vor allem das, was dir Spaß gemacht hat, was dich gereizt hat, oder kann das auch mal nervig sein? Also was hat dich an dem Beruf bisher begeistert? Was hat dir am meisten Spaß gemacht, was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat?
Das mit der Schnelligkeit ist auf jeden Fall natürlich ein wichtiger Faktor. Das Adrenalin schießt hoch. Ja, man muss schnell verstehen, man muss schnell gucken, ob man es richtig einordnet. Man muss schnell gucken, wie transportiere ich das am besten. Das ist eine Herausforderung, die ist natürlich wirklich, die macht Spaß. Ist ein gewisser Kitzel dabei, kann man vielleicht auch sogar ein bisschen süchtig nach werden. Auf jeden Fall war das ein sehr schöner Aspekt meines Berufs. Ich fand das Wichtigste meines Berufs, dass ich etwas transportiere für Leute, die sich da nicht so gut auskennen. Ja, dass Menschen das Recht besser verstehen und eben vielleicht auch besser selber handhaben können, besser damit umgehen können, selbstbewusster damit umgehen können. Und von daher fand ich, dass meine Tätigkeit ganz wichtig für die Demokratie war. Also ich nehme jetzt den Mund sehr voll. Mhm. Ja, also das war eine tolle Aufgabe. Das ist immer noch eine tolle Aufgabe für alle, die das machen, dass wir sozusagen eine Brücke bauen zwischen den Experten und denen draußen, die es aber wirklich auch wissen können müssen.
Wir haben ja eine Übersetzerfunktion, sagen wir immer, ne? Also das heißt, also wir müssen, die große Herausforderung liegt darin, dieses, ich sag mal, zum Teil ja hochkomplexe Recht gut zu übersetzen, sodass es wirklich alle verstehen, oder? Das kann auch richtig wehtun, ne, manchmal.
Aber hallo, also ich meine, wie oft haben wir in der Redaktion überlegt, wie wir es genau verstehen müssen und was das vielleicht für die Zukunft bedeutet? Wir haben ja da ganz wenig Zeit. Mhm. Wir müssen ja mittags meistens schon rauskommen mit dem, was wir berichten, wenn es vormittags kommt, das Urteil. Also das ist wirklich sehr sportlich.
Ne, und wir texten ja auch oft gemeinsam auch, ne, und ringen um die Formulierungen und so weiter.
Ich frage mich so ein bisschen in dieser hektischen Situation, welche Rolle haben für dich da immer Erwartungshaltungen gespielt? Weil du hast gerade angesprochen, diesen Fall jetzt letzte Woche, Bundesverfassungsgericht. Es geht um ein Geflüchtetenheim. Es geht gleichzeitig um große, wichtige Dinge. Schutz der eigenen vier Wände sozusagen, des eigenen Raumes, des Rückzugsraumes. Gleichzeitig eine politisch hoch aufgeladene Debatte zurzeit, Migrationsdebatte. Alles, was mit Asyl und Geflüchteten zu tun hat, ist politisch aufgeladen, wird instrumentalisiert. Das heißt, da bewegt man sich auch in so einem Feld, was politisch manchmal schwierig ist. Man muss sehr schnell berichten, man muss das alles mitdenken. Also wie bist du umgegangen mit diesen ganzen Erwartungshaltungen? Weil man denkt ja immer an die HörerInnen, man denkt an die Politik, man denkt vielleicht auch an den eigenen Sender, man denkt an die Kollegen, man arbeitet zusammen an Texten. Also welche Rolle spielen so Erwartungen für dich im Job?
Dafür finde ich es jetzt ganz angenehm, dass es sich ums Recht dreht, weil typischerweise es mindestens zwei Interessen, verschiedenartige Interessen gibt, die miteinander ringen. Das heißt, schon vorher, wenn ich mich vorbereite auf einen Termin, in der Hoffnung, dass es möglich ist, dass ich früh genug weiß, dass da ein Urteil kommt, dann kann ich natürlich, es ist normal, dass ich beide Seiten durchdenke, mindestens die beiden Seiten. Und dann natürlich ist es auch so, dass man im Blick hat, einfach durch die tägliche Praxis, dass natürlich die politischen Erwartungshaltungen eine Rolle spielen. Und immer wieder ist es, das ist wie tägliche Gymnastik, sich unabhängig davon zu machen und zu sagen, okay, der Bundeskanzler erwartet jetzt vielleicht das von mir und was weiß ich, der Bundespräsident jenes und so, aber das ist auch egal, weil ich will meinen eigenen Herangehensweisen haben, um die Sache zu transportieren. Und dann ist natürlich wichtig, man unterscheidet ja die reguläre Berichterstattung von der Meinung, also von dem Kommentar. Und da haben wir, glaube ich, einen gewissen Ehrgeiz, dass wir wirklich sehr nüchtern und sachlich in der Berichterstattung sind, dass wir die Leute, die uns zuhören, nicht bevormunden. Also das ist ja eine völlig klare Sache.
Blicken wir mal zurück auf deinen Werdegang. Du hast vor langer Zeit angefangen zu arbeiten und dich natürlich vorher dafür entschieden, Journalistin zu werden. Und da würde uns interessieren, kannst du noch nachvollziehen, was dich da so umgetrieben hat? Also wie kamst du auf die Idee, Journalistin werden zu wollen?
Also ich hatte da im Studium dann irgendwann ein Aha-Erlebnis. Ich habe Jura angefangen zu studieren, vielleicht wie so viele, nach dem Motto, ja, ich interessiere mich für gesellschaftliche Themen. Soziologie war auch eine Idee, aber dann habe ich gedacht, wovon soll ich da eigentlich leben? Also ich wollte gerne auch irgendwie praktisch aufgestellt sein. Und dann ist mir vielleicht mit Anfang 20 meine Bewerbung für mein Austauschschülerjahr in die Hände gefallen, das habe ich geschrieben, da war ich 14, auf Englisch, ja, warum will ich ein Austauschjahr machen in die USA? Und da stand drin, in the future I want to become a journalist. Also war das hinterher dann irgendwie quasi dann klar, dass es doch schon ein Wunsch war, den ich sehr lange hatte. Und insofern habe ich dann brav mein Jurastudium absolviert, auch das Referendariat. Und zwischendurch dachte ich, ach, vielleicht könnte ich auch Anwältin werden oder so.
Wo hast du studiert nochmal?
Ich habe studiert in Berlin, Genf und Köln.
Du kommst ja auch aus Berlin.
Ich bin gebürtige Berlinerin, genau. Und dann.
Das Referendariat, wo dann?
Das Referendariat habe ich in Köln gemacht.
Okay. Und da bist du ja auch dann erstmal kleben geblieben, ne?
Da war ich erstmal eine ganze Weile. Das heißt, ich habe das Referendariat gemacht und habe dann aber im Referendariat diesen journalistischen Wunsch schon sehr aktiv verfolgt, habe Praktika gemacht, Fortbildungen und so weiter. Ich hatte da auch Freunde, die auch schon so einen journalistischen Weg gehen. Und dann bin ich tatsächlich nach meinem ersten Staatsexamen bin ich für 3 Monate nach Taiwan gefahren und habe da Chinesisch gelernt und habe da Interviews gemacht mit taiwanesischen Oppositionellen, Radiointerviews. Also hatte ein Mikrofon dabei und das hatten mir Freunde gezeigt, wie das geht. Und damit bin ich dann beim WDR vorstellig geworden und habe auch das Glück gehabt, einen Beitrag machen zu können, mittwochabends im 3. Programm, ich glaube WDR 3 war es, über die Opposition in Taiwan. Und so bin ich dann, so langsam hab ich mich da reinbegeben.
Das war der allererste Radioübertrag.
Ja, ja, genau. Ah, okay.
Und stolz wie Bolle gewesen, oder?
Sehr. Und mein damaliger Freund hat auch in einer Formulierung mitgefeilt und der war dann auch sehr stolz auf den Beitrag.
Sehr schön. Das heißt, so in den Journalismus ist mal die Frage für Leute, die sich dafür interessieren, für junge Menschen, wie kommt man rein? Das war dein erster Schritt rein und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Wie ist der zweite Schritt?
Ich habe mich eben entschieden, dass ich nach dem zweiten Staatsexamen noch ein Volontariat mache. Also das ist ja nicht zwingend bei den vielen Kollegen, die wir haben, die im juristischen Bereich berichten, haben ja nicht alle Volontariate gemacht. Ich wollte gerne noch eine solide Ausbildung und habe mich dann auch beworben bei der Deutschen Welle. Und habe da einen Volontariatsplatz bekommen und bin wirklich ausgezeichnet ausgebildet worden. Das war ein tolles Volontariat. Also ich denke da auch heute noch öfter dran, was ich da alles gelernt habe. Oder wenn ich Texte bearbeite, dann denke ich, ja, das haben die dir da damals so beigebracht. Und das war doch so. Also es war die richtige Entscheidung, da nochmal in sich sozusagen in so eine Lehrlingsposition zu begeben. Was schwierig war, denn ich hatte die Befähigung zum Richteramt. Und das war denen bei der Deutschen Welle, da meinen Kolleginnen und Kollegen, völlig schnurzpiep egal, dass ich die Befähigung zum Richteramt hatte. Ich habe ja dann da auch eine Stelle gekriegt in der politischen Redaktion im Deutschen Programm. Und ich durfte nicht kommentieren. Ich durfte nicht Verfassungsgerichtsentscheidungen kommentieren mit Anfang 30, weil ich war zu jung. Obwohl ich die einzige Juristin weit und breit war. Ja? Also das war nicht so ganz einfach, aber ich bedauere nicht, ich habe da wirklich sehr viel erlebt.
Damals war ja noch das analoge Zeitalter. Also man muss sich vorstellen, man ging mit einem Kassettenrekorder in der Regel raus, ganz früher sogar noch mit einem kleinen Tonbandgerät, dann hat man sein Interview aufgenommen. Dann kam man in den Sender rein, da musste das erstmal auf Tonband, auf den sogenannten Schnürsenkel überspielt werden. Man hat mit Schreibmaschine gearbeitet oder getippt, ja. Es war alles so ein bisschen, ich sag mal, beschaulicher, langsamer. Und seitdem hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Also kriegst du das hin, mal so einen Bogen zu spannen? Also was ist heute anders als früher, so aus deiner Perspektive?
Das Interessante ist, dass wir damals dachten, wir sind schnell, wir sind modern, wir sind überhaupt die Spitze des Journalismus sowieso. Also als ich angefangen habe in meinem Volontariat, da gab es ja diese Ticker, nicht? Das waren so Automaten, die standen auf dem Flur und die tickerten die ganze Zeit. Da lief so eine Art Butterbrotpapier durch und Agenturmeldungen wurden draufgedrückt. Und man, also meine Vornehmen,
so riesendicke Rollen waren
ja,
weil der Ticker lief rund um die Uhr.
Und ich hatte dann die Aufgabe als Volontärin mit dem Lineal, mit so einem 30 Zentimeter Lineal, diese einzelnen Meldungen durchzureißen und dann dem jeweiligen Redakteur oder der Redakteurin auf den Tisch zu legen. Das waren so die Anfänge. Dann war in meinem Volontariat wurde das erste Faxgerät in der Deutschen Welle angeschafft und ein Freund von mir war gerade Rechtsreferendar in Australien in seiner Wahlstation und der war tatsächlich der Erste, der mir da, der kleinen Volontärin, eine Nachricht auf dem Faxgerät geschickt hat. Also es war tatsächlich sehr anders. Ich weiß auch, dass unter den freien Journalisten wurde diskutiert, soll man sich einen Computer anschaffen? Ja, ist das eigentlich gefährlich für den Journalismus, wenn man solche, also Werkzeuge benutzt? Ja, verflacht der Journalismus? Ich weiß auch noch, ich habe dann tatsächlich auch einen Computer gekauft und wollte den beim Finanzamt absetzen und ging zu der Finanzbeamtin und die sagte zu mir, die guckte so meine Unterlagen durch, sagte zu mir, wozu braucht denn eine Journalistin einen Computer? Ja, also das waren wirklich andere Zeiten. Ich habe natürlich damals auch anders gearbeitet. Als ich dann Redakteurin war bei der Deutschen Welle, habe ich erstmal über den Jugoslawienkrieg ganz viel berichtet. Das war natürlich komplett andere Arbeit als das, was ich heute mache. Das kann man gar nicht vergleichen.
Also eher hintergründig dann, ja. Ja, und heute alles viel schneller. Wir sind multimedial aufgestellt. Also früher hat der eine Hörfunk gemacht, der andere Fernsehen. Das hat sich eigentlich aufgelöst. Also wir müssen alles bedienen, Radio, Fernsehen, Internet. Es ist schneller geworden, ne? Es ist hektischer geworden. Und ja, das ist auch anstrengender geworden, oder?
Ja, also ich fand damals als junge Journalistin fand ich auch sehr anstrengend die Konferenzen, die es dann gab. Also zum Beispiel beim WDR Hörfunk, da saßen dann gestandene ältere Herren, ja, und haben mich erstmal mitleidig angeguckt nach dem Motto, diese junge Maus, die hat ja gar keine Ahnung. Und dann wurde da auch sehr intensiv politisch diskutiert, ja.
Und man durfte noch rauchen.
Ach so, ja, das kannst du, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Aber auf jeden Fall war es... Also man musste sich da bewähren in diesen inhaltlichen Diskussionen und da gab es einen gewissen Ehrgeiz, auch inhaltlich zu diskutieren. Das fand ich unangenehm. Mir wurde dann unterstellt, ich würde nicht genug Zeitung lesen, ich müsste mal mehr die Seite 3 lesen und intensiver und so. Und es wäre ja immer so, dass die Jungen so unpolitisch sind. Aber ich fand sehr schön, dass es so ein Ethos gab, zu diskutieren und sich auch zu streiten.
Fehlt das heute ein bisschen in unserem Beruf?
Die Gefahr besteht. Die Gefahr besteht, weil wir so viele Ausspielwege haben, dass wir so beschäftigt sind, damit das alles zu bedienen. Es ist ja so, dass die Personaldecke nicht unbedingt dicker wird. Die Texte müssen in verschiedene Formen gebracht werden und es gibt verschiedene Akzente, die Themen variieren. Es bleibt ja trotzdem bei der Schnelligkeit oder vielleicht ist die Schnelligkeit durchs Internet noch stärker geworden, also noch ein größerer Druck geworden. Und von daher denke ich, dass es... schwierig ist, die Diskussion aufrechtzuerhalten. Es ist auch natürlich nicht immer, jetzt wenn ich mal an Zeitungsverlage denke oder so, die darben auch teilweise. Also die können sich jetzt nicht vorstellen, dass sie viel Finanzpolster geben für Diskussionen, weil sie sind froh, wenn sie ihre Journalisten überhaupt bezahlt kriegen.
Du hast dich ja für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk letztendlich entschieden. Hättest ja auch bei einem privaten Zeitungsverlag anfangen können. Wieso öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Was ist da der Hintergrund?
Das war ganz klar. Ich war selber Konsumentin und habe mich stark zum öffentlich-rechtlichen System hingezogen gefühlt, weil ich es einfach für sinnvoll halte. Ich habe ja auch in den USA gearbeitet bei National Public Radio, also einem vielfach auf Spenden basierten Radio in Washington DC. Und ich habe die Mühen gesehen der Kollegen. Also die haben ausgezeichnete Sendungen gemacht. Aber es ist so prekär finanziert und da können wir uns glücklich schätzen, dass wir hier eine andere Konstruktion haben. Also ich bin völlig überzeugt vom öffentlich-rechtlichen System. Ich könnte zwar jeden Tag irgendwas an diesem System kritisieren, also einen kleinen Baustein, einen Kollege oder eine programmliche Entscheidung oder sowas. Aber das gehört natürlich auch dazu, dass man sein eigenes Haus mit freundlichen, aber kritischen Augen beleuchtet und anguckt, was könnte noch besser werden.
Lass uns ein bisschen schauen auf das, was du inhaltlich gemacht hast. Mir ist jetzt schon aufgefallen, erster Beitrag Taiwan, du hast gesprochen vom Jugoslawienkrieg, von den Jugoslawienkriegen in den 90er Jahren. Jetzt habe ich gehört, du hast sogar in Washington DC gearbeitet. Also es hat für mich so ein bisschen so eine Spannung, weil deutsche Juristen sind immer erstmal deutsche Juristen. Ne? Es hat so sehr wahrscheinlich in deiner Ausbildungsphase noch mehr so aufs deutsche Recht geguckt, Völkerrecht, Europarecht, das war nicht so wichtig. Aber für dich ist es eben doch unglaublich wichtig, glaube ich, rauszugehen, rauszugucken in die Welt. Wie hat das deine Arbeit auch als Justizjournalistin beeinflusst? Was sind sozusagen diese Was macht diesen Zug in die Welt aus? Was willst du da finden, mitteilen, mitbringen für Leute, die eben ja, du hier erreichen kannst?
Also das ist natürlich der Drang zum Europarecht auf jeden Fall. Den gab es bei mir schon immer. Und dann hat es sich wunderbarerweise so gefügt, dass ich eben im Sender auch besonders dafür abgestellt war, dass ich insbesondere den EuGH und den EGMR, also den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, dass ich die beiden Gerichte besonders beobachte. Und ich hatte mein ganzes Leben immer, ich habe ja auch ein Jahr in den USA gelebt, schon als 16-Jährige. Ich habe in Frankreich gearbeitet, als 19-Jährige mal für ein halbes Jahr. Ich war in der Schweiz ein Jahr. Also ich hatte immer viel Auslandsberührung und deswegen war das ein Drama, dass ich mit dieser deutschen Juristerei leider nicht so viel Internationales machen konnte. Und deswegen hat sich das dann gezeigt, dass das nachher wirklich eine elegante Lösung war, dass ich europäisches Recht beobachte und das darüber Bericht erstatte. Das ist ja natürlich jetzt beim EuGH ist ja dann alles auf Deutsch übersetzt, aber man muss Interviews führen in verschiedenen Sprachen oder beim EGMR muss man immerhin die doch schwierigen Urteile auf Englisch und manchmal eben auch nur gibt sie nur auf Französisch, dann hat man wirklich zu tun, dass man das auch alles irgendwie verdaut.
Also mir bleibt auch stark in Erinnerung haften, dass du immer großen Wert drauf gelegt hast, dass insbesondere die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg abgebildet werden, regelmäßig auch in angemessener Form. Du bist auch immer wieder direkt nach Luxemburg gefahren. Das ist schon ein ganz schöner Husarenritt von Karlsruhe aus. Man darf sagen, du hast auch für dein Engagement den Pressepreis des Deutschen Anwaltvereins verliehen bekommen, eben weil dem auch aufgefallen ist, wie sehr du dich um den EuGH bemüht hast. Meine Frage, warum war dir das so wichtig?
Ich meine, ich bin Europäerin und zwar eine Begeisterte. Ja, also ich erinnere mich in den Anfangsjahren, als ich über den EuGH berichtet habe, da habe ich mal mit einer rumänischen NGO in Bukarest telefoniert und die hatte sich, da ging es um homophobe Äußerungen von einem Fußballprofi und so, ob kann das verboten werden, die hatten den angezeigt. Und ich hatte da mit denen telefoniert und habe gespürt, wie die so ähnlich ticken wie ich. Obwohl die doch eigentlich ehemals Ostblock und so freiheitlich denkend. Und dann habe ich gedacht, also wie toll ist das denn, dass wir so gemeinschaftlich unterwegs sind in Europa. Das muss man unbedingt pflegen, diese Kontakte. Jetzt mal ganz abgesehen von dem, was es wirtschaftlich für uns bedeutet, dass wir als Europa gemeinsam dastehen und oder jetzt auch eben im Ukraine-Krieg und so weiter. Man merkt es ja andauernd, wie wichtig das ist, dass wir als Europa zusammenarbeiten. Aber es ist für mich auch einfach ein Vergnügen, nicht nur Urlaub in Frankreich zu machen, sondern eben auch in Arbeitszusammenhängen.
Wie war das denn, als du wirklich damit angefangen hast? Ab wann war denn das Interesse da, auch im deutschen Medien, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? War das von Anfang an da oder musste man das sozusagen den Leuten erstmal aktiv nahe bringen, auch den KollegInnen, dass man sagt, guck mal her, die Welt des Rechts ist viel, viel größer als dieses deutsche BGB oder sowas oder die Strafprozessordnung, sondern da gibt es eben ein paar Ebenen drüber und die sind genauso wichtig für den Alltag von Arbeitnehmern, von Verbrauchern etc. Braucht es da Überzeugungsarbeit?
Unbedingt. Also natürlich die allerwichtigste Aufgabe, erstmal unterscheiden, was ist jetzt nochmal der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, was ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Also ich meine, das kennt ihr auch. Man muss es immer wieder erklären, weil es immer wieder verwechselt wird. Aber ich erinnere mich auch, es gab irgendeinen runden Geburtstag vom EuGH. Ich habe das angeboten und die abnehmende Redakteurin sagte zu mir, also da gab es einen großen Festakt in Luxemburg, die sagte zu mir, ja kommt denn da irgendjemand Wichtiges? Ja, also da gibt es immer noch viel zu tun, weil auch natürlich die normalen Menschen draußen wissen nicht, dass ihr Arbeitsrecht im Wesentlichen vom Europäischen Gerichtshof geprägt ist und viele andere Lebensbereiche bestimmt werden, also im Umweltrecht oder was auch immer. Das ist ja vielen Menschen gar nicht so klar. Und ich finde, das gehört auch zu unserer Vermittlungsaufgabe in einem demokratischen Zusammenhang zu sagen, Leute, guck mal hin, da werden die Entscheidungen getroffen.
Du hast Hörfunk gemacht, du hast Fernsehen gemacht, auch Internet. Also wie gesagt, heutzutage machen wir alles. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht?
Ja, also das ist eine schwierige Frage, weil das kann man nicht beantworten. Es hat mir alles Spaß gemacht. Ich will mal erstmal mit dem Fernsehen anfangen. Wird ja immer als wichtiger betrachtet. Am Fernsehen fand ich natürlich sehr schön die Arbeit mit den Bildern. Wichtig war auch, dass wir zu den streitenden, klagenden, zu den Klägern immer nach Hause fahren mussten, um da die Bilder in der Küche zu machen, wie sie an ihren Aktenordnern sitzen zum Beispiel. Also ich hatte dadurch sehr viel direkten Kontakt mit den Leuten, die mit dem Rechtssystem irgendwie in Berührung waren. Schwierig fand ich beim Fernsehen, dass man sich eben sehr kurz fassen muss, dass man sehr genau texten muss, also überlegen muss, was kann ich in der kurzen Zeit überhaupt sagen. Das fand ich jetzt wiederum im Hörfunk viel besser. Also nicht, dass wir da jetzt so wahnsinnig lang reden, aber wir können ja dort auch mal ein paar längere Texte loswerden und Gespräche führen, eben mehr in die Tiefe gehen. Und ich finde auch, Hörfunk, Radio ist ja ein sehr emotionales Medium. Also ich erlebe das bei mir, aber auch bei anderen Leuten, wenn wir zuhören und wir lassen uns, wir versenken uns in das Gehörte, ja, berührt uns das ganz stark. Und das finde ich einen sehr schönen Aspekt von Radio.
Jetzt ist es ja so, in unserer Arbeit als JustizreporterInnen, wir haben es vorhin schon angesprochen, das Erklären ist besonders wichtig. Heißt auf der anderen Seite aber auch, wir haben sehr komplizierte Sachverhalte und Texte manchmal, Urteile, die müssen wir sehr schnell verstehen, dann gut erklären und damit hat man alle Hände voll zu tun. Was dabei so ein bisschen manchmal einfach zeitlich auf der Strecke bleibt, ist so ein Schritt zurück. Wie ist der größere Rahmen? Wo kommen wir da rein? Und ich habe dich immer erlebt in der Redaktion als jemand, der dieser zweite Gedanke, dieser größere Rahmen, das ein bisschen zurücktreten, sehr, sehr wichtig war. Ganz konkretes Beispiel.
Vielen Dank.
Wir machen, jetzt muss ich mal Lovos werden, aber ich will einfach was wissen von dir. Ja, ja. Nämlich ganz konkretes Beispiel, wir machen ja unsere Berichte. Klassisch, du hast vorhin die Unterscheidung zwischen Beitrag und Meinung, ganz wesentlich für seriösen Journalismus dargestellt. Du machst immer beides. Du machst erst, so habe ich dich wahrgenommen, die klassische Berichterstattung, erklärst und bist da wirklich neutral. Und dann machst du oft auch noch einen Kommentar dazu. Warum ist das Kommentieren sozusagen als so ein zweites Element von Journalismus wichtig?
Das Wichtige ist gar nicht so sehr, dass man konkret, dass alle Leute erfahren, was Frau Gigi Deppe denkt. Ja, das ist so wichtig, ist das nicht. Natürlich gibt es manchmal Leute, die sich darüber aufregen und dann gibt es vielleicht einen Dialog, per E-Mail zum Beispiel oder so. Aber natürlich ist es wichtig, dass die Leute wissen, nochmal nachdenken über die Gründe. Ja, und sich da auch irgendwie verorten, auch emotional verorten und sagen, oh, das finde ich aber gut oder oh nein, das finde ich nicht so gut. Oder, oh ja, guck mal, darauf haben die geguckt, das ist aber sehr wichtig. Ja, für die Zukunft ist das wichtig. Also diese Einordnung ist, glaube ich, in dem Überfluss an Reizen, dem wir ausgesetzt sind, enorm wichtig, dass wir Menschen dabei helfen, die Sachen auch irgendwie verarbeiten zu können. Und deswegen glaube ich, dass diese Kommentare wichtig sind. Es ist ja zum Teil umstritten nach dem Motto, die Öffentlich-Rechtlichen haben immer so und so eine Meinung. Also was weiß ich, grün, links, versifft. Erstens finde ich, das stimmt nicht, aber egal. Auf jeden Fall wäre auch ein Kommentar, den jetzt ein Zuhörer nicht mag, geeignet dazu, dass er sich Gedanken macht über das Thema und seine Position findet. Und deswegen glaube ich, dass es ein wichtiges Mittel ist der Berichterstattung.
Dann sind ja sozusagen die, gegen die in Anführungszeichen du Kommentare gemacht hast oder für die du Kommentare gemacht hast, Institutionen. Du hast ja dann meistens mit Gerichten zu tun, du hast Urteile kommentiert. Ich frage mich, gab es da auch mal Ärger? Haben da sozusagen mächtige Richter gesagt, das passt uns aber gar nicht, dass Gigi Deppe uns jetzt hier mal ein bisschen kritisch auf die Finger schaut?
Also ich glaube, die Richterschaft ist ziemlich vornehm. Ja, ich glaube, das macht die nicht. Ja, das weiß die, dass das eigentlich vielleicht nicht elegant wäre, mir zu sagen, ah, Frau Deppe, Ihren Kommentar fand ich aber ganz blöde. Ja, also das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Ich habe Ärger bekommen, da war ich noch relativ jung, da habe ich kommentiert, das Verfassungsgericht abgelehnte Befangenheitsanträge zu Paragraph 218. Böckenförde war in einer Lebensschützervereinigung und dann kam die Frage auf, 218.
Muss man kurz sagen, Böckenförde war ein wichtiger Richter in den 90er Jahren, vor allem am Bundesverfassungsgericht und war eben auch jemand, der wissenschaftlich hoch angesehen war, hatte aber auch so einen katholischen Einschlag.
Ja, genau. Es war ihm ein Anliegen, da sich zu engagieren bei Lebensschützern, also großen Abtreibungsgegnern. Und das habe ich kommentiert für SWR, damals SDR3. In einer flapsigen Sprache. Und ich habe das Freitagnachmittag geschrieben, produziert, fuhr nach Köln, traf meinen Freund, habe ihm das vorgelesen. Da war seine erste Reaktion, ach, du willst gefeuert werden. Und das ist dann nicht passiert. So ist es ja, geht's ja nicht bei uns zu. Aber tatsächlich hat der Rundfunkrat sich sehr große Gedanken über mich gemacht, dass ich die Gerichtsverdrossenheit fördere. Und insofern, dass ich also doch mal einen Rüffel kriegen sollte, da hat mein damaliger Redaktionsleiter, der Michael Reisenberger, dann vehement für mich gekämpft. Aber das war eine starke Erfahrung, dass ich meine Meinung sage und dann gleich eins auf den Deckel kriege.
Hast du mal Druck erfahren, egal ob von außen, theoretisch wäre es denkbar auch von innen, also dass im Sender irgendwelche Hierarchen Druck ausgeübt haben? Wie frei arbeitest.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die einem ja von außen oft gestellt wird, nicht? Ob da nicht irgendjemand, was weiß ich, mein Chefredakteur mir die Feder diktiert und sagt, Frau Deppe, das können Sie aber nicht schreiben. Also in den Tagesthemenkommentaren war ich immer komplett frei. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte, habe ja dann teilweise auch mit dem Publikum viel Ärger gekriegt, damals noch bei Twitter sehr heftige Reaktionen teilweise mir eingefangen. Ich habe sie meinem aktuellen und damaligen Chef Frank Bräutigam habe ich sie zu lesen gegeben, aber der hat auf keinen Fall gesagt, also hier Gigi, das geht nicht, dass du das so und so sagst. Nun kann man ja sagen, die Journalisten haben die Schere im Kopf, ja, die brauchen gar nicht kritisiert zu werden von ihren Vorgesetzten, weil sie machen es schon selber alles, sie dämpfen sich selber. Aber da kam mir nun auch mein Berichtsgebiet zugute, dass es eben immer zwei Meinungen gibt. Ja, das ist einfach normal beim Recht, dass es widerstreitende Meinungen gibt, die im Konflikt sind. Und das ist logisch, dass man dann auf eine Seite guckt, vor allen Dingen.
Und kein Druck von außen.
Ich habe mal irgendeinen Anwalt in einem Fernsehbericht nicht falsch zitiert. Ich habe einen O-Ton gesendet. Und der O-Ton war inhaltlich falsch und dann hat der Anwalt uns großen Ärger gemacht, aber das hat sich dann auch erledigt.
Jetzt ist es ja auch so, wenn du so ein bisschen zurückguckst, ist ja immer auch vielleicht eine Frage, wie sieht die Gegenwart aus und vor allem auch die Zukunft? Was machen sozusagen junge Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft mit diesem Beruf, den man lange gemacht hat? Du hast auch jahrelang selber ausgebildet. Du hast Volontärinnen und Volontäre unterrichtet, auch in Fragen, wie formuliere ich richtig in rechtlichen Zusammenhängen. Was würdest du sagen, was ist wichtig, gerade in der Jetztzeit? Es verändern sich die Medien unglaublich. Was würdest du sagen, das sollten junge Journalistinnen und Journalisten vielleicht vor allem sich anschauen, bedenken, im Fokus haben, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, Journalistin zu werden?
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich zu einer gewissen Unbequemlichkeit bekennt. Ja, dass man die akzeptiert, dass es die gibt im Beruf. Wenn es zu gemütlich wird, ist was falsch. Ja, man muss sich auseinandersetzen und ich will gar nicht behaupten, dass ich das immer richtig gemacht habe. Ich war vielleicht auch manchmal zu harmoniesüchtig. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man in der Diskussion bleibt. Und dass man sich selber aufrafft und sagt, hier, das verstehe ich nicht oder das finde ich aber irgendwie anders oder lass mich dem nachgehen. Und man wird vielleicht feststellen, dass die oder der Vorgesetzte sagt, ach Mensch, das braucht jetzt aber zu viel Arbeit. Das ist nicht opportun, dass du jetzt hier so lange recherchierst zum Beispiel. Oder sei doch, mach's nicht so kompliziert, musst jetzt nicht alle Seiten darstellen oder wie auch immer. Also aus ökonomischen Gründen kann schon mal sein, dass in den Medienhäusern, und das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es im öffentlichen rechtlichen System so ist, sondern auch vielleicht beim Privatfunk oder bei einer Zeitung, dass man immer wieder gucken muss, dass man streitbar bleibt. Und man kann ja auch sich darin trainieren, dass man freundlich ist und streitbar bleibt. Also das ändert ja nichts am Inhalt, wenn man auch mal freundlich widerspricht, ja. Also, aber ich glaube, man muss sich aufraffen und auch einen Stolz daran haben, dass man nicht zu bequem ist und dann einfach sieht, streiten gehört irgendwie auch zu diesem Beruf dazu.
Aber das ist ja sicher auch ein Entwicklungsprozess. Also ich könnte mir vorstellen, als du angefangen hast, als ich mal junge Journalistin, da warst du nicht so frech wie heute.
Vielen Dank.
Ja, also frech natürlich im positiven Sinne, ne? Aber ich sag mal, da muss man ja auch ein Stück weit reinwachsen und sich reinentwickeln, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist auch, auf jeden Fall ist es kein, man hat es nicht einfach automatisch erreicht und dann bleibt man dabei. Man muss sich, glaube ich, immer wieder innerlich auch dazu aufraffen. Und also ich weiß, dass irgendjemand zu mir mal sagte, ach, du bist aber sehr nett. Und das war also die größtmögliche Beleidigung, ja.
Das kennen wir auch
Journalistin. Und also insofern sind es natürlich große Worte, da hast du völlig recht. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, also was geht. Aber ich glaube, man muss sich immer wieder daran erinnern, dass es einfach manchmal auch dass es nicht bequem zugeht, das gehört zum Beruf.
Wenn du jetzt so nochmal ganz spontan antworten würdest, du hast sehr viel erlebt, sehr viele Verfahren, sehr viele Menschen, sehr viele Perspektiven auf das Recht, internationale Perspektiven, europäische. Gibt es da so eine Sache, wo du sagen würdest, das werde ich nie vergessen in diesem Leben als Justizjournalistin?
Ich kann dir sagen, es sind so viele, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Also es ist sehr vieles, was mich sehr beschäftigt hat. Vor allen Dingen natürlich in Gerichtsverhandlungen zu sitzen und zuzuhören, was die Menschen sagen, ist zum Teil sehr ergreifend. Also ich denke an den Koblenzer Syrien-Prozess, also die ersten Angeklagten, die da vorgeführt wurden und verurteilt wurden wegen Staatsfolter. Ja, also die Berichte von den Zeugen, das werde ich nie vergessen, ganz sicher nicht. Auch die zweitägige Sterbehilfeverhandlung beim Bundesverfassungsgericht fand ich sehr ergreifend. Ja, weil natürlich das sind Fragen, die mich ja selber ganz persönlich betreffen, beim Zuhören. Also da könnte ich, glaube ich, eine Menge Geschichten aufzählen. Das würde jetzt zu lange dauern. Aber das ist ja auch wiederum das Schöne beim Recht. Ja, es geht ja so ans Grundsätzliche. Es ist philosophisch, es ist politisch. Ja, also es rührt einen stark an. Und deswegen hat mir der Beruf auch so viel Spaß gemacht immer.
Schöner Schluss. Ja, finde ich auch.
Ja. Vielen Dank, Gigi.
Na, gern geschehen.
Ja, danke dir.
Auch für deine Arbeit.
Oh ja, unbedingt.
Ja, wirst uns fehlen.
Auf jeden Fall, ja. Das war Gigi Deppe, langjährige Justizjournalistin, Justizreporterin in der ARD-Rechtsredaktion. Und wir haben gesprochen über dein langes Arbeitsleben, aber vor allem über wichtige Fragen, die den Justizjournalismus ausmachen. Gigi, vielen Dank.
Na, ich war sehr gerne bei euch.
Danke dir.
Das waren die JustizreporterInnen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Lost Sheroes. Ich bin Milena, Schauspielerin und seit neuestem Podcasterin. Denn alles Historische ist mein Guilty Pleasure. Aber die Geschichten, die erzählt werden, sind meistens nur die von Männern. Ich finde, das darf so nicht weitergehen, denn es gab sie immer schon. Die Vorbilder, die Frauen, die die Welt geprägt, bewegt und inspiriert haben.
Enheddu Anna, Hohepriesterin, Dichterin, Politikerin. Die angesagteste Frau, die im Jahr 2300 vor Christus lebte. So angesagt, dass sie es nach ihrem Tod sogar zu einer kleinen Göttin schaffte.
Gesucht, tot oder lebendig. Shang-Chi, Ende 20, Piratenkaiserin. Schrecken des chinesischen Meeres.
Frauen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, aber die ihr unbedingt kennenlernen solltet. Jede Woche stelle ich euch eine vor. Aus allen Teilen der Welt, aus allen Schichten, aus allen Zeiten. Lost Sheroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Ein ARD-Audiothek-Original von Cosmo.
I'm a girl, I'm a boss.
Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der Audiothek, in der Cosmo-App oder auf cosmoradio.de.